Es ist gut. Wir kommen zu unserem letzten Teil. Frage, wäre es schlimm, wenn wir eine Viertelstunde länger machen? Geht das? Ja, wir sollten ja durchkommen. Über Livestream sind so circa 150 Leute ständig zugeschaltet, aber es sind noch viel mehr, die reingeschaut haben aus etwa 13 verschiedenen Ländern. Finnland, Spanien, Israel, Kanada und so weiter und so fort. Und viele aus der Schweiz und Deutschland, aber wirklich aus der ganzen Welt. Gut, wir fahren weiter mit Offenbarung 10. Da haben wir einen Einschub und wir sehen, diese Einschübe, die sind nicht Nebensache, sondern die sind ganz wichtig, um den Gesamtablauf eben verstehen und einordnen zu können. Und da sieht Johannes wieder diesen anderen Engel, der die Macht, den Machtanspruch erhebt auf Erde, Festland und Meer. Auf die ganze Welt. Es ist wieder dieser geheimnisvolle Bote, den wir kennen aus Offenbarung 7, der den Überrest aus Israel versiegelt hat, die 144.000, welche die Vorhut des Überrestes sind. Wir kennen ihn aus Kapitel 8 als Priester am goldenen Räucheraltar und wir werden ihn noch sehen als Propheten in Offenbarung 18. Dieser König, Priester und Prophet tritt jetzt auf als speziell als König und er brüllt wie ein Löwe. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann sieht Johannes in Kapitel 10, Vers 2, wie dieser andere Bote, und sind wir klar, der Sohn Gottes, der König der Könige, er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Das ist jetzt interessant. Genau der Gegensatz zu dem Buch mit den sieben Siegeln. Das war ja eben nicht geöffnet, sondern mit sieben Siegeln verschlossen. Und das ist geöffnet. Und noch ein Gegensatz. Das andere ist ein Buch mit sieben Siegeln, aber das ist nur ein Büchlein. Warum? Es geht hier jetzt um ein Thema, das im Alten Testament schon behandelt wurde, ausführlich. Darum ist es nicht versiegelt. Es ist ein geöffnetes Büchlein. Und der Fokus der Prophetie wird jetzt zusammengezogen auf einen kleinen Bereich, aber sehr wichtigen Bereich. Es geht ganz speziell um Jerusalem, die auserwählte Stadt in Israel, an der Landbrücke der drei Kontinente. In dem Zusammenhang wird dann noch gesagt, wenn jetzt all das mit diesen Gerichten in Erfüllung geht, dann wird schließlich das Geheimnis Gottes zum Abschluss kommen. Nun, wir wissen bereits, das Geheimnis Gottes, das sind Ratschlüsse Gottes von Ewigkeit her, die aber in Gott verborgen waren und erst im Neuen Testament enthüllt wurden. Allein in den Paulusbriefen finden wir 8 Geheimnisse und alle sind im Zusammenhang mit der Gemeinde. Das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen im Römerbrief, das Geheimnis der Verwandlung bei der Entrückung, 1. Korinther 15, das Geheimnis seines Willens in Epheser 1, Vers 9. Dort wird erklärt, Gottes Plan ist es, dass einmal die ganze Schöpfung unter Christus unterworfen ist und von ihm regiert wird. Nun, das wissen wir schon längst aus dem Alten Testament. Und dann kommt das Geheimnis seines Willens und erklärt der Apostel Paulus, und die Gemeinde hat hier einen Anteil und wird nämlich als die Braut Christi gewissermaßen an seiner Seite herrschen. Und so wird ihm das Geheimnis Gottes dann im tausendjährigen Reich zum Abschluss kommen, wenn das Geheimnis seines Willens aus Epheser 1, Vers 9 dann vollendet umgesetzt wird. Es gibt noch mehr Geheimnisse, aber eben es geht um die Gemeinde. Offenbarung 11. Wir sehen, wir kommen ziemlich schnell voran. Da sieht Johannes in den ersten Versen den Tempel Gottes. Es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, werf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Was sieht Johannes hier? Das, was man auf dem Bild hier sieht. Das ist der dritte Tempel, hier als Modell. Aber es ist ja vielleicht bekannt, vor 50 Jahren war der Sechstagekrieg. Das Volk der Juden in Israel hätte ausgerottet werden sollen. Und nach 6 Tagen hat die Nation überlebt und der Tempelberg war wieder in jüdischer Hand. Und damals begann man, sich vorzubereiten auf den dritten Tempel. Ein großer Teil der Tempelgeräte sind wiederhergestellt, sind bereit für den Gebrauch im dritten Tempel. Der Brandopferaltar, ich habe ihn gesehen, auf dem Nachbarhügel, aufgeschichtet, sodass sobald der Tempelplatz frei wird, kann man die Steine rübertragen und da sehen wir den Brandopferaltar im innersten Vorhof, kann man ihn aufschichten und mit den Opfern beginnen. Und nun, dieser dritte Tempel wird kommen. Offenbarung 11, 1 und 2 ist hier ein Zeugnis und Gott anerkennt diesen Tempel und darum sagt er, miss ihn mit einem goldenen Stab. Gold ist das Symbol in der Bibel von der göttlichen Gerechtigkeit. Ja, aber es wird gesagt, der äußere Vorhof wird dann zertreten werden von den Heiden während 42 Monaten. Das wird in der großen Drangsal sein. Da wird das Land Israel von Norden her durch den König des Nordens überrannt werden und er wird auch den Tempelberg erobern können. Aber wenn wir weiterlesen, Offenbarung 11, Vers 3, dann steht da, und ich werde meinen 2 Zeugen Kraft geben. Und sie werden weissagen 1260 Tage, mit Sacktuch bekleidet. Dies sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss ihr also getötet werden. Diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Das sind die ersten 3,5 Jahre. Und zwar nach der Entrückung haben wir dieses X und dann wird der kommende Diktator, von dem noch die Rede sein wird, mit Israel und dem Antichristen einen Bund schließen für 7 Jahre. Und in den ersten 3,5 Jahren, das sind diese 1260 Tage hier, werden in Jerusalem 2 Zeugen auftreten. Sie haben die Kennzeichen von Mose, der Wasser in Blut verwandelte. Und auch von Elia, der den Himmel verschließen konnte, 3,5 Jahre. Da haben Leute gesagt, das ist Mose und Elia, die werden wiederkommen. Falsch. Beide können Wasser in Blut verwandeln. Wer ist Mose? Der oder der? Beide. Nein, so geht das nicht. Beide haben das Kennzeichen von Mose. Und beide können den Himmel verschließen, 3,5 Jahre. Also beide haben die Kennzeichen von Elia. Mose ist der Vertreter des Gesetzes und Elia der Vertreter der Propheten. Also sie werden in Israel das Gesetz und die Propheten hochhalten und werden ein Zeugnis ablegen in diesen ersten 3,5 Jahren. Und zwar sehen wir, das ist nicht mehr Gnadenzeit. Also wir evangelisieren ja nicht so, dass wenn da einer kommt und sich aufregt und uns, oder uns sogar tätlich angehen will, dass Feuer aus unserem Mund kommt und die Feinde verzehrt. Nein, da sind wir nicht mehr in der Zeit der Gnade, sondern in der Zeit des Gerichts. Im Neuen Testament? Ja, natürlich. Das Neue Testament, wie das Alte Testament zeigt, die Heilsgeschichte ist in verschiedenen Zeitaltern und Zeitabschnitten mit unterschiedlichem Charakter aufgeteilt. Und wenn man das nicht sieht, dann bringt man alles durcheinander. Die Gemeinde ist eben schon gegangen. Und jetzt hat Israel in der Zeit des Gerichts das Zeugnis. Und diese zwei Zeugen aus dem Überrest aus Israel, die werden in Jerusalem ein besonderes Zeugnis ablegen müssen. Aber dann, wenn wir weiterlesen, nach 3,5 Jahren wird der kommende Diktator von Europa, der Freund sein wird von dem Antichristen in Israel, der wird sie töten. Und dann werden ihre Leichen 3,5 Tage auf der Straße in Jerusalem liegen. Und der Bibeltext sagt, und in aller Welt Völker werden sich freuen darüber, dass die endlich weg sind. Und die werden einander Geschenke senden. Und noch mehr, die werden sie 3,5 Tage sehen auf der Straße. Und da wurde früher darüber gelacht. Seht ihr, die Bibel erzählt so etwas. Alle möglichen Völker können die beiden Zeugen in Jerusalem auf der Straße liegen sehen. Das geht ja gar nicht. Ja, natürlich, die Leute früher, die wussten nicht, dass man einmal Fernseher haben wird und dass man Internet haben wird und Livestream und so weiter. Ja? Ist alles neu in der Geschichte. Ja? Und so ist das. Aber dann, nach 3,5 Tagen, werden die auferstehen und in den Himmel fahren. Jetzt wird auch klar, manche haben gedacht, diese zwei Zeugen sind in der großen Drangsal 3,5 Jahre tätig. Aber das geht nicht. Denn die große Drangsal ist in der Bibel auch 1260 Tage und dann kommt Jesus Christus wieder. Aber da weissagen sie 1260 Tage, das ist hier, und dann sind sie 3,5 Tage tot. Und man freut sich in aller Welt. Schenkt sich Geschenke. Sieht man, das geht nicht mit der zweiten Hälfte. Wenn der Herr kommt, dann gibt es nichts mehr zu lachen. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben, und werden wehklagen seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. So haben wir es gelesen in Offenbarung 1, Vers 8. Nicht wahr? Drum, das wird sein in der ersten Hälfte. Aber dass der Tempel zertreten wird, 3,5 Jahre, 42 Monate, das wird sein hier in der zweiten Hälfte. Denn der Antichrist wird da in der Mitte, wird er den Tempel verunreinigen, wird ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr dieses Götzenbild seht, dann müsst ihr auf die Berge fliehen, dann kommt die große Drangsal. Und nach 2. Thessalonicher 2 wird der Antichrist sich auch in das Tempelhaus setzen und sagen, er sei Gott. Zwei Gräuel. Ja, diese Gräuel werden erwähnt in Daniel 9,27. Nach 3,5 Jahren wird der kommende Diktator die Opfer im dritten Tempel stoppen. Und zwar, indem er durch den Antichristen den Tempel verunreinigen lässt. Der Antichrist wird ein Feind sein der Tempelbewegung. Die Tempelbewegung wird in Verbindung stehen mit diesem gläubigen Überrest, der nach der Entrückung zum Glauben kommt. Und so wird der Antichrist also den Tempel unrein machen und dann können die nicht mehr opfern. Aber es gibt sowieso nichts mehr zu opfern. Die müssen fliehen auf die Berge Und es ist so, nach Jesaja 16 wird dieser Überrest dann hinübergehen nach Jordanien, nach Moab, das ist jenseits des Toten Meeres, und dort in der Wüste wird Gott sie 3,5 Jahre versorgen. Aber in Israel geht die Katastrophe los. Und zwar, Daniel 9,27 sagt, wegen der Beschirmung der Gräuel, das ist der eine Gräuel, der Antichrist im Tempel, und das Götzenbild im Vorhof, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar eben, bis alles verwüstet ist. Und diese Verwüstung wird ausführlich beschrieben in Jesaja 28, 29 und auch schon in Jesaja 10. Dann in Joel 1 und 2 und noch an vielen anderen Stellen, auch Sacharja 12 bis 14 und Daniel 11, 40 bis 45. Es geht in all diesen Stellen um den König des Nordens. Daniel, der König des Nordens, in der erfüllten Prophetie war das immer Syrien, Libanon mit Gebieten der Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan bis Pakistan, Iran, Irak. Dieses Heer wird von Norden her kommen und wird ganz Israel überrennen. Das Land wird verwüstet und verbrannt werden, steht in Joel 2. Vor der Armee ist das Land wie der Garten Eden. Daher alles verbrannt. Und diese Armee wird durchgehen und den Tempelberg erobern, Jerusalem erobern. Und dann wird die Armee nach Daniel 11, 40 bis 45 weitergehen, auch noch Ägypten erobern. Das ist ein innerislamischer Konflikt. Ja, oder innerarabischer Konflikt. Und dann hört der König des Nordens in Ägypten schreckliche Gerüchte aus Norden und aus Osten. Und das erschreckt ihn so, dass er zurückkehrt und Jerusalem ein zweites Mal belagert. Und dann wird der Herr Jesus am Ende der großen Drangsal kommen und den König des Nordens vernichten in Jerusalem und seine Armee. Die aufgestellt sein wird, wird alles genau beschrieben. Geografisch, zwischen dem Mittelmeer und Jerusalem, also im Bereich von Tel Aviv bis Jerusalem, dort wird diese Armee sich aufstellen. Und warum erschrickt diese Armee wegen Gerüchten aus dem Norden? Ja, weil Europa als Verbündeter des Antichristen eingreifen muss. Und die schicken dann ihre Truppen nach Harmagedon. Aber jetzt greife ich schon ein bisschen voraus, aber man muss zuerst mal was erzählen, dann später nochmals und dann nochmals und dann wird es immer klarer. Also sehen wir, dieser Angriff von Norden wird die ganze Drangsal auslösen. Und eine Phase war ja dieser eine Drittel der Bevölkerung der Menschheit, die umkommen wird. Wenn man sich denkt, heute 8 Milliarden. Und wir haben gesehen, im vierten Siegel ein Viertel weg, das sind 6 Milliarden, nach den heutigen Zahlen, nicht wahr? Und dann eben ein Drittel wird umkommen bei der sechsten Posaune. Dann sind es weniger als 4 Milliarden, die noch übrig bleiben. Aber die Gerichte gehen weiter. Und dann am Schluss von Kapitel 11, Vers 19, sieht Johannes den Himmel. Und dort den himmlischen Tempel. Und er sieht die Bundeslade. Und das bedeutet, Gott hat Israel nicht vergessen. Er hatte mit Israel den alten Bund gemacht und er hat in Jeremia 31,31 versprochen, er wird mit Israel einen neuen Bund schließen. Und darum hat dieses Volk eine Zukunft. Und das führt uns bereits zu Offenbarung 12. Dort sieht Johannes eine Frau mit einer Sternenkrone, 12 Sterne. Und sie ist bekleidet mit der Sonne und der Mond ist unter ihren Füßen. Und sie schreit in Geburtswehen und gebiert einen Sohn, der einmal alle Nationen regieren wird. Sehen wir, das ist Israel. Und die 12 Sterne stellen die 12 Stämme Israels dar. Und das ist jetzt ein solcher Flashback. Hier wird gezeigt, der Erlöser, der kommende König, kommt aus einer Nation, aus Israel. Und dann sieht Johannes den feuerroten Drachen. Es wird ausdrücklich erklärt, das ist der Satan. Der will das Kind verschlingen. Aber das Kind wird geschützt und schließlich entrückt. Das ist im Zeitraffer. Ich glaube, wir kennen das auch aus der Filmtechnik, im Zeitraffer. Also Geburt, Kindermord von Bethlehem und dann die Himmelfahrt des Messias. Und dann heißt es, und danach geht der Drache auf diese Frau mit der Sternenkrone los und möchte sie angreifen, aber sie kann fliehen in die Wüste und wird dort 3,5 Jahre versorgt. Ja, was ist das? Das ist jetzt ein Sprung aus der Vergangenheit in die Zukunft, denn es geht um das Israel damals, aus dem ist der Messias hervorgekommen. Und das Israel der Zukunft, die 144.000, werden das Israel der Zukunft repräsentieren und die werden, sobald sie das Götzenbild des Antichristen auf dem Tempelplatz sehen und wissen, der Antichrist hat sich ins Allerheiligste gesetzt, die werden dann fliehen, nach Matthäus 24, 15, auf die Berge und dann nach Moab, Jesaja 16. Und dort werden sie 3,5 Jahre versorgt. Hier in der Übersicht, das zeigt Offenbarung 12. Das Kommen des Herrn Jesus in die Welt. Dann seine Himmelfahrt. Und dann haben wir den Sprung in die Zeit nach der Entrückung. Die Frau mit der Sternenkrone flieht in die Wüste und wird da während der großen Drangsal von Gott geschützt werden. Aber Offenbarung 12 zeigt noch mehr. Nicht nur diese Frau, die da in die Wüste flieht, sondern es wird dort erklärt, der Teufel hat Zugang in den Himmel und er verklagt vor Gott ständig die Gläubigen. Aber dann wird in Offenbarung 12 beschrieben, Michael, einer der ersten Engel, wird mit seinen Engeln, die ihm als Soldaten unterstellt sind, wird gegen den Teufel im Himmel kämpfen und seinen Engeln. Und dann wird der Teufel verlieren gegen einen Engel. Ja? Und der Michael wird den Teufel aus dem Himmel hinauswerfen, definitiv auf die Erde. Und das heißt, der Teufel wird dann realisieren, er hat nur noch wenig Zeit, nur noch 3,5 Jahre. Und darum ist er besonders wütend. Und dieses Ereignis, sein Rauswurf aus dem Himmel, fällt also zusammen mit der Flucht des israelischen Überrestes in die Wüste und mit dem Beginn der großen Drangsal. Also alles sehr dicht wird hier erklärt, aber das Schema hier macht das ganze Kapitel so plastisch, hoffe ich. Und dann ist es also so, dass das ist ein kleiner Schreibfehler, das sollte sein 12, 3 bis 4. Da ist also der rote Drache, der Satan, der da eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Israel damals, bei der Geburt des Messias und mit der Verfolgung des der Juden in der großen Drangsalzeit. Jetzt kommen doch die Leute und sagen, ja genau, das ist es, was am 23. September 2017 passiert am Himmel. Die Jungfrau wird dann genau an der Stelle sein, wo die Sonne aufgeht. Bekleidet mit der Sonne. Und der Mond wird dann genau unter ihren Füßen stehen. Und da kommen 3 Planeten genau in den Bereich über ihren Kopf. Da gibt es schon 9 Sterne über ihrem Kopf vom Sternbild Löwe. Dann kommen die 3 dazu, dann gibt es 12, da hat man diese Sternenkrone. Ja, seht ihr, jetzt in 2017 wird was geschehen? Ja, die Entrückung. Ja, was? Die Entrückung, wenn die heute geschehen würde, dann würde es ja noch gehen x plus 3,5 Jahre, bis dann die Frau mit der Sternenkrone in die Wüste flieht. Also das mit Herbst 2017, das funktioniert eh nicht. Aber das Ganze hat noch mehr Haken. Es stimmt gar nicht, dass es 9 Sterne sind über dem Kopf der Jungfrau. Es sind nämlich 10. Und wenn diese 3 kommen, dann sind es 13. Passt auch nicht so gut, oder? Und das ist sowieso jedes Jahr. Die Sonne ist ja immer während eines Monats hinter einem der 12 Tierkreis-Sternbilder. Das ist immer so. Also es gibt immer im Jahr einen Monat, wo die Sonne hinter dem Sternbild der Jungfrau steht. Und dass der Mond unter die Füße kommt, das kann man berechnen aus der Mondbahn, das passiert immer wieder. Ist also gar nicht so etwas Besonderes. Und diese Art von Konstellation gab es so auch schon um 2005. Aber da gab es noch nicht YouTube. Ja, darum ist das auch nicht so bekannt gemacht worden. Aber jetzt gibt es YouTube. YouTube hat damals etwa begonnen, nicht wahr? Und heute ist das überall auf YouTube groß geschrieben und kann man gerade vergessen. Es funktioniert nicht und es ist auch gar nichts Besonderes und es passt auch nicht zeitlich mit den Abläufen der Offenbarung zusammen. Ich möchte hinweisen auf die sehr gute Seite www.answers in Genesis. Antworten in der Genesis, 1. Buch Mose. Das ist eine Seite, die erklärt, dass die Schöpfung Gottes eben im Kontrast zur Evolutionslehre die Wahrheit ist. Und dort findet man einen sehr guten Artikel von einem Wissenschaftler, der was von Astronomie versteht. Das ist also hilfreich, weil jetzt bekomme ich ständig E-Mails. Was ist da mit dran? Und da muss man wieder schreiben, vergesst das und schaut nach auf Answers in Genesis. Da gibt es eine gute Antwort. Also, aber das, was in der Offenbarung steht, darauf müssen wir achten. Nicht auf solche Hypes und Hoax und Fake News. Wir kommen zur Offenbarung 13. Und da sieht Johannes wieder ein Tier. Ja, jetzt hat er ja schon den feuerroten Drachen gesehen in Kapitel 12. Und jetzt 13, 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Dieses Tier aus dem Abgrund, aus dem Meer, was ist das? Das wissen wir ja schon aus dem Alten Testament. In Daniel 7 werden die 4 großen Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann Rom, mit wilden Tieren beschrieben, die aus dem Meer heraufkommen, eins nach dem anderen. Und das 4. Tier in Daniel 7 ist dieses Tier mit 10 Hörnern. Und das war in der Erfüllung das Römische Reich. Und jetzt sieht Johannes das Römische Reich aus dem Meer heraufsteigen. Und wenn man die Beschreibung liest bis Vers 10, dann ist aus Daniel 7 klar, das ist ein Reich. Ein europäisches Reich. Und denken wir daran, die EU als Zusammenschluss von Europa wurde konzipiert als ein Wiedererstehen des Römischen Reiches. Ja? Und das sieht Johannes, hier kommt in der Endzeit dieses Reich wieder empor. Aber wenn man diese Verse liest, dann merkt man, er spricht von einem Mann. Wie geht das? Ist es nun ein Reich oder ist es ein Mann? Louis XIV hat uns das erklärt. Er sagte, l'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Also dieses Tier ist das wiedererstandene Römische Reich, das wiedervereinigte Europa, das in der Person von einem Diktator vereinigt sein wird. Und das Spezielle ist, in diesen Versen lesen wir, dass der Satan, der feuerrote Drache, gibt diesem Mann seine Macht und seinen Thron. Heute wackelt dieses vereinigte Europa und die haben Probleme. Es ist zum Schreien, ja? Ob aus Freude oder aus Trauer, das ist unterschiedlich in dieser Welt. Aber es wackelt und es wird noch mehr wackeln, wie wir schon gesehen haben, mit Blutvergießen und Wirtschaftskrise, bis die Menschen die Macht abgeben einem Mann. Und dann wird Europa stark werden. Dieses schwache Europa wird stark werden. Und zwar, weil dieser kommende Führer die Macht von Satan bekommt. Und darum wird Europa zur Macht Nummer eins werden in der Welt. Ein Tier wird dieser Mann sein. Eine blutrünstige Bestie. Aber dann in Kapitel 13, Vers 11, sieht Johannes noch ein anderes Tier. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Das gleicht dem Lamm Gottes. Aber wenn man gut zuhört, wie er spricht, dieser Mann, dann hört man den Teufel sprechen. Das ist der Antichrist, der sich ausgibt, als wäre er der verheißene Erlöser. Und in weiteren Versen wird gezeigt, das sind zwei Freunde. Das Tier aus dem Völkermeer, ein Nichtjude, und das Tier aus der Erde, im Kontrast dazu, ein Jude. Und die werden zusammenarbeiten. Der kommende Diktator von Europa und der Antichrist in Israel. Und dieser Antichrist, der wird, sagt Kapitel 13, 13, Feuer vom Himmel herabholen können. Im Alten Testament bei Elia war das doch der Beweis für den wahren Gott. Nicht wahr? Aber das wird der Antichrist machen. Und dann wird er die Massen überzeugen, ich bin's. Er hat so lange gewartet, jetzt bin ich da. Ja? So wird er auftreten. Und er macht noch etwas. Er wird ein Bild schaffen, das übrigens den Diktator von Europa darstellt. Und er wird machen, dass dieses Bild sprechen kann. Und verlangt, dass jeder getötet wird, der das Bild nicht anbetet. Ja, das ist der Götzendienst. Ja, da wird der Antichrist den orthodoxen Juden sagen, natürlich ist das Götzendienst, wenn man ein Bild anbetet. Psalm 115, dort steht es ja, die Götter der Heiden haben einen Mund und der kann nicht sprechen. Aber das ist kein Götzendienst. Dieses Bild kann sprechen, es lebt. Aha. Und habt ihr den Blitz gesehen vom Himmel?
Ja.
Das ist doch der Beweis aus 1. Könige 17. Und die Massen werden in der Stunde der Versuchung dem Antichristen anheimfallen. Und dann wird der Antichrist auch das Zahlungssystem verändern. Also als Herrscher in Israel wird er gleichzeitig der Propagandaminister des Diktators von Europa sein. Und wenn ich sage Europa, dann sind die Amerikaner nicht einfach so auf der Seite. Was ist Amerika? Das waren europäische Kriminelle und Gottesfürchtige, Mennoniten und so weiter, die sind rübergegangen, weil sie hier unerwünscht waren, beide. Und dann haben sie Amerika aufgebaut. Ein Land von Kriminellen und Gottesfürchtigen. So kann man Amerika besser verstehen. Diese Gegensätze, nicht wahr? Und eben, Amerika ist auch heute mit Europa verbunden. Nur, da ist gegenseitige Eifersucht da und so weiter. Aber das gibt es ja in jeder Familie. Leider. Und drum, die Macht, das Machtzentrum wird in Europa sein, sobald der Diktator kommt. Aber damit ist Amerika nicht einfach jetzt auf der Seite. Das kann alles angehängt sein. Aber wichtig ist, der Antichrist wird das Zahlungssystem verändern. Und zwar so, sagen diese Verse, jeder muss die Zahl 666 auf die rechte Hand anbringen lassen oder den Namen des Diktators, die Buchstaben seines Namens. Und ohne das kann man nicht mehr kaufen oder verkaufen. Bargeld wird out sein. Und nun, wir wissen, die Banken weltweit arbeiten darauf hin, kein Bargeld mehr. Alles soll digital überwacht werden können. Und dann kann man auch keine Steuern mehr hinterziehen. Ist ja gut so. Die Bibel sagt uns ja in Römer 13, dass wir den Zoll bezahlen sollen und dass wir auch die Steuern bezahlen sollen. Das ist ganz normal. Aber eben nicht für alle. Und so werden die, arbeiten die heute schon darauf hin und eben mit einem Chip oder mit Tätowierung, das ist ja egal, wie sie es dann im Letzten lösen, das ist alles schon perfekt da. Mit der ganzen Digitalisierung ist die Grundlage bereits gegeben. Schon erstaunlich. Und das wurde geschrieben 95 nach Christus. Aber noch eine Frage, die Zahl des Tieres aus dem Meer, wie geht das? Was ist die Zahl eines Namens? Nun, es ist so, im Hebräischen und im Griechischen haben die Buchstaben auch Zahlenbedeutung. Ja? Das heißt, Alpha ist 1, Beta 2 und so weiter, das geht bis 10. Und dann geht es in 10er Schritten 10, 20, 30, 40 bis 100. Und dann in 100er Schritten 100, 200, 300, 400 bis Omega 4, 800. Und jetzt kann man also von jedem Wort kann man die einzelnen Buchstaben, Zahlenwert zusammenrechnen, die Quersumme, und dann hat man die Zahl eines Namens. Hier als Beispiel sieht man den Namen Jesus auf Griechisch. Und der Zahlenwert von Jota ist 10, Eta, das lange E, 8, Sigma 200 und so weiter, alles zusammen gibt 888. Aber die Zahl des Tieres wird sein 666. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und so ist 6 in der Bibel die Zahl der Sünde, des Bösen. Aber der Herr Jesus ist nicht einfach vollkommen, sondern er ist über aller Vollkommenheit. Und darum 8 und das dreimal verstärkt. Ja, die Menschen, die das annehmen, die werden damit sagen, jawohl, wir sind bereit, den kommenden Diktator göttlich zu verehren. Und jetzt? Der Überrest aus den Nationen, aus Israel, die können das nicht machen. Was ist dann? Dann sind sie wirtschaftlich ruiniert. Und was macht man, wenn man ruiniert ist? Dann muss man beten. Das ist prekär. Und prekär kommt ja von lateinisch precari, beten. Prekär ist es dann, wenn wir merken, jetzt müssen wir beten. Wir sollen ja immer, aber eben, wenn es prekär wird, dann merken wir, dass man beten muss. Und die werden dann beten, zum Beispiel, unser tägliches Brot gib uns heute. Und der Herr wird den Überrest durch diese Zeit führen, aber andere werden als Märtyrer sterben, haben wir gesehen. Und dann kommt Offenbarung 14, wir sind ja immer noch in einem Einschub drin, ja? Der den ganzen Hintergrund der Zeit vorstellt. Und das ist so schön. Das ist jetzt ein Flash-Forward. In Kapitel 14 lesen wir, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Der Herr Jesus ist schon zurück auf den Ölberg gekommen und dann rüber auf den Tempelberg in der Bibel Zion. Heute nennt man einen Nachbarhügel Zion. Der Bibel der Tempelberg Zion. Da sieht man den Tempelberg, den Tempelplatz. Zufällig sind das gerade auch 144.000 Quadratmeter. Und da werden Nacht am Ende der Drangsal, wird der Überrest aus Moab zurückkehren, in die Schlusskämpfe der Drangsal eingreifen, so beschrieben in Sacharja 10, Sacharja 12. Und der Herr Jesus wird über ihnen erscheinen und wird Jerusalem befreien, wird den Überrest, diesen Drittel aus Israel, der überleben wird, nach Sacharja 13, Vers 8, aus aller Not befreien. Und dann versammelt sich der Herr auf dem Tempelberg mit den 144.000. Das ist jetzt ein Vorausblick. Das Lamm ist bereits aus dem Berg Zion. Und dann heißt es doch da, sie haben den Namen des Lammes an ihren Stirnen. Und was ist der Name? Jesus. Und das ist der Zahlenwert 888. Sieht man den Kontrast? 666, gerade im letzten Vers von Kapitel 13. Und dann 14 wird das gesagt. Aber seht ihr, die Bibel hat so geschrieben, dass man nicht einfach alles präsentiert bekommt. Man muss beim Lesen denken. Man muss sich überlegen, ja, und der Name des Lammes, was ist das? Jesus. Wie wäre das mit dem Zahlenwert? 888. Ja, das ist genau der Kontrast. In 2 Timotheus 2, 8 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Nicht wahr? Hier befindet sich der Frontallappen, also hinter dem Knochen. Dort ist unsere Planung, Organisation und so weiter platziert. Und wenn man den Namen des Lammes da trägt, das heißt also, in unserer ganzen Lebensplanung hat der Herr Jesus den zentralen Platz. Das ist die geistliche Bedeutung davon. Und im übertragenen Sinn sollten wir eben auch den Namen des Lammes an unseren Stirnen tragen. Nicht 666. Das wäre dann, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, PC einschalten, boah, schon wieder 2% runter. Ja? Oder? Es gibt Leute, die gehen nach der Arbeit an den Computer und dann schauen sie Aktien und Fonds. Oh, nein, schon wieder runter. Oh, da ein bisschen drauf. Ja, dann hat man 666 im übertragenen Sinn auf der Stirn. Das Denken und Planen dreht sich ums Geld, anstatt um das Lamm Gottes. Aber dieser Überrest, das ist fantastisch. Das sind Gläubige, die sind heute noch nicht gläubig. Ja? Es könnte sein, dass ich mit denen schon gesprochen habe in Jerusalem, in der Altstadt, vielleicht schon bei ihnen zu Hause war und ihnen ein Buch gegeben habe und die bekehren sich dann nach der Entrückung. Weil ein Teil von Israel ist heute verblendet, aber nach der Entrückung nimmt Gott diese Decke von ihnen weg, Römer 11. Und von den Heidenvölkern, die hätten heute die Chance, aber dann wird Gott eine Decke über sie bringen. Es gibt eine Umkehrung. Und diese 144.000, das ist so schön, da heißt es auch, die haben sich nicht sexuell verunreinigt. Die sind in Familien aufgewachsen, wo man den Kindern sagt, das geht nicht, eine voreheliche Beziehung. Und die bewahren sich und die bekehren sich dann. Und ihre Hingabe ist völlig an den Herrn. Es heißt, sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, das wäre eine Inschrift auf einen Grabstein. Wenn es berechtigt ist, ja? Er folgte oder sie folgte dem Lamm, wohin irgend es geht. Wenn das die Zusammenfassung des Lebens sein kann. Und diese 144.000, die zeichnen sich aus durch eine Hingabe und Treue an den Herrn, einfach wunderbar. Und nun, in diesem Kapitel 14 sehen wir sieben Abschnitte mit sieben Menschengruppen, die da behandelt werden. Wir fangen an mit den 144.000 auf Zion. Dann, ein Engel verkündigt das ewige Evangelium allen Völkern und Sprachen und ruft sie auf zur Umkehr. Das ist fantastisch. Wir sind da in der großen Drangsal und der Überrest, die 144.000, die werden nach der Entrückung evangelisieren. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet nicht mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Und wirklich, dann, wenn sie fliehen müssen in die Wüste, dann kommt die Stunde, da niemand wirken kann. Johannes 9. In der großen Drangsal ist alles anders. Und dann schickt Gott ausnahmsweise einen Engel. Und er wird allen Nationen und Völkern das ewige Evangelium verkünden. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Bekehrt euch zu dem Schöpfer Gott. Und wir wissen ja, Gott hat das Evangelium nicht Engeln anvertraut, sondern uns Menschen. Der Herr Jesus hat die Jünger ausgesandt, macht alle Nationen zu Jüngern. Und wir sind dran, hoffentlich. Und immer noch dran. Und dann wird der Überrest kommen, aber dann kommt die Stunde, wo niemand wirken kann. Und dann schickt Gott ausnahmsweise einen Engel, der oben am Himmel fliegt und das ewige Evangelium allen Völkern verkündigt. Und da werden die, die noch nie etwas gehört haben, noch einmal eine Chance haben. Sie haben es schon durch das Anschauen der Schöpfung nach Römer 1 und 2 und können so umkehren, weil sie ein Gewissen haben, das sie verurteilt. Aber da wird das eine große Frucht noch einbringen in der großen Drangsal. Und dann kommt ein weiterer Abschnitt, da wird gesagt, Babylon ist gefallen. Oh, was ist das Babylon? Das wird hier nicht erklärt, kommt erst später. Und dann wird gesagt, und die, die das Tier anbeten, die werden in die Hölle kommen, in den Feuersee. Und dann wird weiter gesagt, eine fünfte Gruppe, glückselig sind die, die als Märtyrer sterben, und dann kommen sie im Himmel zur Ruhe. Und dann wird sechstens beschrieben, wie der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels mit einer Sichel und er erntet das Getreide. Getreideernte bedeutet ja ganz speziell, dass man da Gutes einbringt, all die Körner. Und das bedeutet, der Menschensohn wird kommen und wird all die, die umgekehrt sind in dieser Zeit, die wird er einsammeln, so wie man das Getreide dann nach der Ernte einsammelt. Aber dann kommt noch ein siebter Abschnitt, da wird die Traubenernte beschrieben. Und das ist anders. Bei der Traubenernte, da verstampft man die Trauben und der rote Saft fließt aus. Das ist das vernichtende Gericht. Und es wird dann gesagt, das Blut geht aus dieser Weinpresse heraus und zwar auf einer Länge von 1600 Stadien. Das sind ca. 300 Kilometer. Und von Tel Dan bis in die Wüste Negev, bis Mizpe Ramon, das sind 300 Kilometer. Oder eigentlich das Wesentliche des Landes Israel ausmachen. Da wird ein vernichtendes Gericht kommen über das ungläubige Volk. Das wird hier dargestellt. Und dann kommen wir zur Offenbarung 15. Und da sehen wir dann, wie sich Engel bereit machen mit den sieben Schalen. Das ist jetzt der Höhepunkt der Gerichte. Aber vorher sieht Johannes noch Überwinder am himmlischen Meer, am Waschbecken, mit Hafen Gottes. Und sie singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Ach, Johannes verstand sofort, was das bedeutet. Im Tempel war das ja so. Immer am Schabbat haben die Priester und Leviten im inneren Vorhof haben sie aus 5. Mose 32, aus dem Lied von Mose, und aus 2. Mose 16, dem Lied des Lammes nach dem Passalam, haben sie gesungen. Das bedeutet Sabbat im Himmel. Nun, die Gemeinde steht ja nicht unter dem Sabbatgebot. Aber Hebräer 4, Vers 8 sagt, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe übrig im Himmel. Dort werden wir mal zur Ruhe kommen. Und er sieht hier die Märtyrer im Himmel, im himmlischen Tempel, und die singen diese zwei Lieder. Es wird ausdrücklich gesagt, sie haben überwunden über die Zahl des Tieres und über sein Bild. Die haben nicht mitgemacht. Und waren bereit, in den Tod zu gehen. Aber dann kommen sie zur Ruhe. Das dürfen wir wissen. In dieser Welt haben wir Prüfungen und Schwierigkeiten und Nöte, wo man manchmal wirklich nicht mehr weiß. Man kommt sich vor wie ein Esel am Berg. Geht das euch auch manchmal so? Wirklich schlimm, oder? Aber dann darf man immer wieder daran denken, das ist alles jetzt. Aber der Moment kommt, wo wir wirklich in diese himmlische Ruhe eingehen werden. Und dann es wird wirklich mal Schluss sein mit all diesen Prüfungen. Wir werden völlig zur Ruhe kommen. Und das Schöne ist, keine Bitterkeit. Sie sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Die sagen nicht, warum haben wir als Märtyrer sterben müssen? Das war so furchtbar. Nein, die sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Und dann sieht Johannes, wie sieben Engel die Opferschalen nehmen. Die letzten Gerichte. Und der Tempel wird erfüllt mit der Schechina, mit diesem hellen Rauch, der Schechina. Niemand kann mehr in den Tempel hineingehen, bis diese letzten Gerichte vollendet sind. Und das zeigt, Gott wird nicht nur verherrlicht, indem er Gnade übt, sondern er wird auch verherrlicht werden, indem er gerechtes Gericht über diese Welt bringt. Und das sind Schalen. Wenn man eine Schale kippt, dann macht es, ist der Inhalt gerade raus. Nicht wahr? Als Gott Ninive gerichtet hat, im Buch Nahum wird er das vorausgesagt, hat sich alles erfüllt im Jahr 612 vor Christus. Dort sagt Gott über Ninive: Leerung, Ausleerung und Entleerung. Also Ninive soll quasi gekippt werden. Und auf Hebräisch erinnert dieser Ausdruck an das Wort für Flasche. Flasche heißt auf Hebräisch Bakbuk. Wenn man kippt, macht das Bakbuk, 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 Bakbuk. Ja, so. Das ist lautmalerisch. Und dort in Hosea, Nehemi, ich bin ein bisschen müde, Nahum 2, dort heißt es Bukau, Bukau, Bulaka. Ja? Die Wörter haben nichts zu tun mit Bakbuk, aber sind lautmalerisch nach Bakbuk nachgeformt. Bukau, Bukau, Bulaka. Ja? Aber hier ist es noch schlimmer als das Gericht von Ninive. Da kommen Schalen, die werden gekippt und da kommt ein Schlag nach dem anderen über die Erde. Kapitel 16, zuerst die vier Schalen. Die erste betrifft das Festland, das Meer, dann die Flüsse und Quellen und dann die Himmelskörper. Bei der ersten Schale bricht an den Menschen im Römischen Reich, brechen fürchterliche Geschwüre aus. Da könnte man denken, das ist nicht so schlimm, dieses Gericht. Ja, das ist wie damals in Ägypten gewesen. Die Ägypter waren ja sehr auf saubere, absolut reine Haut bei den ägyptischen Priestern, ja, in den Tempeln. Nichts Schlimmeres als irgendwelche Hautveränderungen. Und damals bei Mose kam ja dieses Geschwür an die Zauber dieser Priester von Ägypten. Und dann sind sie verschwunden. Die haben sich so geschämt. Und dieses Gericht wird zum Ausdruck bringen, die Verdorbenheit von Europa wird so richtig zum Ausdruck kommen. Und dann die zweite Schale über das Meer und es wird zu Blut. Die dritte Schale über die Flüsse, es werden zu Blut. Sieht man den Zusammenhang mit den Blutschalen? Und dann die vierte Schale, ja, dann kann man von Klimaänderung sprechen. Die Sonne wird so heiß, dass die Menschen sich verbrennen. Plötzlich wird die Sonne eine Hitze entwickeln, fürchterlich. Und dann, Schale 5, Finsternis über das Reich. Ist das schlimm? Ja, das ist wie die neunte Plage in Ägypten. Die verehrten ja den Sonnengott, ja? Aber dann kam diese Finsternis. Und es wurde offenbar, dass all die Götter von Ägypten nichts wert sind. Und Europa ist so stolz auf die Zeit der Aufklärung, ja? Dort hat der Mensch seinen Verstand entdeckt in Europa und Licht gebracht. Auf Französisch sagt man Aufklärung, siècle de lumière, das Zeitalter der Lichter. Und dann wird Finsternis über Europa kommen. Und dann kommt Schale 6, der Euphrat trocknet aus und die Könige von Sonnenaufgang, die kommen. Also große, schreckliche Heere kommen aus dem Orient, von jenseits des Euphrats. Es wird nicht gesagt, das ist China, das ist Indien. Das wäre schon Spekulation. Aber wir wissen, da sind einige Anwärter, die dann diese Prophetie erfüllen können. Und der König des Nordens, habe ich gesagt, wenn er in Ägypten ist, hört er Gerüchte aus dem Norden und aus dem Osten. Die Söhne, die Könige von Sonnenaufgang. Dann kommt ein kurzer Einschub. Da wird über die König, über die 10 Könige, die mit dem Diktator über Europa herrschen, gesprochen. Und die werden mit ihren Heeren versammelt nach Harmagedon. Das ist diese Ebene in Nordisrael im Hinterland von Haifa. Wenn die Kriegsschiffe vom Westen kommen nach Haifa, das ist der große Militärhafen Israels im Mittelmeer, dann haben sie gerade diese große Ebene im Hinterland, wo sie aufmarschieren können. Und dann kommt die siebte Schale, ein Erdbeben, und es wird gesagt, alle Städte der Nationen fallen. Ein Erdbeben so schlimm, wie es noch nie gewesen ist, seit Anfang der Welt. Da wird Moskau fallen, Washington, Zürich, Bern und Sao Paulo. Einfach alle Städte werden fallen. Alle Zivilisationen werden zusammenbrechen. Und dann wird gesagt, und jetzt wird Gott das Gericht über Babylon bringen. Und darum kommt der Einschub in Kapitel 17, da wird erklärt, wer diese Hure Babylon ist. Babylon die Große. Der Name Babylon heißt von babylonisch Bab Ilani, das Tor der Götter. Das ist die Entsprechung zu Babel, was bedeutet Verwirrung im Hebräischen. Und nun, für manche ein Schock. Und das im Jahr 500 Jahre Reformation, wo man dieses Jubiläum ökumenisch feiern will, nicht wahr? Da kommt einer und behauptet, die große Hure, Babylon die Große, das ist die katholische Kirche. Der Vatikan. Kann das sein? Nun, in Kapitel 17,2 wird gesagt, dass die Hure Babylon mit den Königen der Erde weltweit Hurerei begangen hat. Und es ist so, überall, alle großen Herrscher der Welt, für die ist es ein Vorrecht, wenn sie im Vatikan vorbeigehen können. Nicht, weil sie den Vatikan lieben. Das ist etwa so eben wie in der Unzucht. Ja? Es ist Verbindung ohne Liebe. Dann wird weiter gesagt, dass die Hure Babylon mit ihrem Wein die ganze Welt betrunken gemacht hat, ihnen das normale Denken weggenommen hat und ihre Lehren verbreitet hat. Es wird weiter gesagt, sie reitet auf dem Tier mit den 10 Hörnern. Oh, eine Reiterin auf dem Römischen Reich. Ja, dann sagt sie, wo es durchgeht, ja? Nicht wahr? Wenn man reiten kann. Das darf nicht sein, dass das Pferd sagt, wo es durchgeht. Das muss also eine Macht sein, die das Römische Reich dirigieren konnte. Und wir wissen, während Jahrhunderten wurde das Römische Reich, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, von der katholischen Kirche regiert. Könige wurden eingesetzt, abgesetzt. Nun, diese Hure Babylon ist hier der Kontrast zu dem neuen Jerusalem, der Braut des Lammes, die später in der Offenbarung vorkommt. Ein Engel mit den 7 Schalen führt Johannes in die Wüste und dann sieht er die Hure. Aber auch später, in Kapitel 21,9, ist es ein Engel der 7 Schalen, der führt Johannes auf einen hohen Berg und dann sieht er das neue Jerusalem, die Braut des Lammes. Sehen wir, das sind Kontraste. Die Hure, die Braut Christi. Die Stadt Babylon, das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem, die Braut Christi, das ist die wahre Kirche. Die ist die Braut Christi und sie wird einmal mit Christus regieren, darum wird sie als Stadt dargestellt. Aber Babylon, die Hure, das ist in dem Sinn der Kontrast, die falsche Kirche. Nun, in Vers 9 wird gesagt, sie sitzt auf 7 Hügeln. Rom war im Altertum bekannt als die 7-Hügel-Stadt. Eine falsche Kirche mit Sitz in Rom. Und dann wird weiter gesagt in Kapitel 17, Vers 18, sie ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Und das war Rom in den Tagen von Johannes. Und dieses Tier, in Daniel 7 gibt es ja die 4 Tiere aus dem Meer und das vierte ist eben die grausame Bestie mit 10 Hörnern, das Römische Reich. Und von diesen Reichen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann Rom. Ist klar, dass also diese 4 das vierte Reich das Römische Reich ist. In Daniel 7 kommt nachher der Menschensohn und richtet das Reich Gottes auf. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das Römische Reich ist doch mal untergegangen. Und das Tausendjährige Reich ist doch noch nicht gekommen. Nun, wir machen einen Sprung vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und da wird uns das Geheimnis des Tieres erklärt. Da wird uns also etwas gesagt, was im Alten Testament noch nicht gesagt worden war. Dieses Tier. Es ist klar, das ist das Römische Reich, das Tier mit den 10 Hörnern. Und da wird in Offenbarung 17, Vers 8 erklärt, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Es gab einmal ein römisches Reich und das war, hat sich fortgesetzt, dann über das Heilige Römische Reich, das Römische Reich Deutsche Nation, das ging bis 1815. Und dann kam die Zeit, da gab es kein römisches Reich mehr, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa begonnen, sich wieder zu vereinigen. Und das ist der Moment, wo dieses Reich begann, wieder heraufzusteigen. Als es war, kam der Messias, der Herr Jesus, zum ersten Mal. Und in der Zeit, in der es wieder heraufsteigt, da soll er nach der Offenbarung zum zweiten Mal kommen. Europa war also jahrhundertelang vereinigt durch das Römische Reich und durch das Römische Reich Deutsche Nation. Das so hieß, weil die Könige waren meistens Deutsche. Ja? Aber das hat große Teile von Europa zusammengehalten. Aber ab 1815 hat sich Europa in viele Nationalstaaten aufgespaltet, war nationalistisch bis hin zum Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten. Da war Europa am Boden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa begonnen, sich zusammenzuschließen. Und man hat gesagt, die Einheit Europas muss man nicht schaffen, man muss sie nur wiederherstellen. Also das Römische Reich muss wieder entstehen. Und in dieser Zeit wird Jesus Christus kommen. Weiter wird nun von der Hure gesagt, sie ist bekleidet mit Purpur und Scharlach. Das sind genau die Farben des führenden Klerus. Und sie ist übergoldet mit Gold und Edelsteinen. Ich war mit meiner Frau zusammen in einer Schatzkammer des Vatikans. Echt. Gold, Edelsteine, Perlen. Gold, Edelsteine, Perlen. Und dann wird gesagt, diese Hure hat einen goldenen Kelch in der Hand, voll Gräuel ihrer Hurerei, ihres Götzendienstes. Und das ist das Zentrum des Kultus von Rom. Dieser goldene Becher oder vergoldete Becher, die Messe, die Götzendienst ist. Denn da wird gesagt, dieses Blut, dieser Wein ist das echte Blut von Jesus Christus. Und das Brot ist Jesus Christus. Und darum müsste man dieses Brot auch anbeten. Und das ist Götzendienst, wenn man Materie anbetet. Nun wird gesagt, diese Hure ist ein Geheimnis, Vers 5. Weil eben die wahre Kirche im Alten Testament verborgen war, ist eben auch die falsche Kirche ein Geheimnis. Ja? Die wahre Gemeinde ist ein Geheimnis, haben wir gesehen. Und darum auch der Kontrast. Das war im Alten Testament nicht zu finden. Weiter wird gesagt in Vers 6, sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. Allein in der Verfolgung der Waldenser wurden etwa 800.000 ermordet. Und dann die Verfolgung der Hugenotten. Tausende und Abertausende betrunken vom Blut der Heiligen. Jetzt überspringe ich ein bisschen. Das wäre alles auch noch interessant, aber wir müssen zum Schluss kommen. In Kapitel 17, Vers 14 wird gesagt, dass zusammen mit dem Diktator 10 Männer an der Spitze des Römischen Reiches stehen werden. Es wird also ein Zehnergremium geben als oberste Kommission. Von diesen wird gesagt, die haben kein Königreich empfangen. Aber sie haben Gewalt wie Könige. Also nicht 10 Staaten, die sich zusammenschließen, sondern Staaten, die sich zusammenschließen, an der Spitze ein Zehnergremium und darüber der Diktator. und die werden ihre Truppen verschieben nach Harmagedon. Und dann lesen wir in Offenbarung 17, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Die werden sich dorthin verschieben, um dem Antichristen zu helfen gegen den König des Nordens. Ja? Islam kontra westliche Welt. Die werden sich da in Harmagedon versammeln, in dieser riesigen Ebene von 740 Quadratkilometern im Hinterland von Haifa. Die Militärschiffe können gut dorthin, von Europa her, und hier der Militärflughafen in Harmagedon. Einer der größten Militärflughafen Israels. Da können die aufmarschieren. Nicht wahr? Der Herr Jesus bei seinem ersten Kommen wohnte in Nazareth. Das ist gerade oberhalb der Harmagedon-Ebene. Er wusste, jetzt bin ich gekommen, um Gnade zu bringen, aber einmal werde ich kommen als der Richter der Welt in Harmagedon. Und in Lukas 4, 29, als der Herr Jesus Gnade für alle Völker verkündigt hatte, wollten die Leute in der Synagoge von Nazareth ihn den Abhang, auf dem die Stadt Nazareth gebaut war, herunterstoßen. Hinunter über diese Felsen nach Harmagedon. Aber das war noch nicht der Moment seines Sterbens. Aber dann in der Zukunft wird er kommen und wird hier Europa richten. Und dann liest man aber noch in Offenbarung 17, dass diese 10 Könige zusammen mit dem Tier, dass sie die Hure hassen und sie werden sie vernichten und verbrennen. Der Tag wird dann kommen, wo das religiöse System von Rom durch Europa zerstört wird. Aber da steht nichts von der Stadt, sondern die Hure wird verbrannt. Die Hure stellt das religiöse System dar. Und jetzt kommt Offenbarung 18, da ist die Betonung auf der Stadt, die untergehen wird. Und wenn Babylon als Stadt fallen wird, dann werden die Könige der Erde weinen und traurig sein. Also der religiöse Aspekt wird zerstört werden, aber wir müssen ja wissen, der Vatikan ist eine der reichsten Organisationen der ganzen Welt und gehört zu den größten Besitzern von Wertpapieren und Immobilienbesitz weltweit. Und das interessiert die Welt. Darum gehen die auch so gerne zum Vatikan. Das ist in weltwirtschaftlicher Hinsicht eine ganz entscheidende Organisation, da kann man nicht daran vorbeigehen. Aber bevor dieses Gericht noch verkündigt wird, sagt Gott in 18 Vers 4, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Gott sieht in diesem System all die wahren Gläubigen und die werden aufgerufen, aus diesem System hinauszugehen. Das ist die Reformation. Darum hat Luther ein Buch geschrieben, die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Es ging darum, dass die Gläubigen damals in der Reformation aus diesem System befreit wurden. Und da gibt es viele echte Gläubige, aber die müssen wir nicht wieder zurückschicken, sondern die Bibel sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und dann wird ihnen gesagt, dass Babylon gefallen ist. Und am Schluss von Kapitel 18 wird Babylon verglichen mit einem Mühlstein, der ins Meer geworfen wird und nie mehr heraufkommt. Und die ganze Wirtschaftsmacht wird da ausführlich und detailliert beschrieben. Das ist diese Wirtschaftsmacht des Vatikans, die am Schluss der Drangsalszeit fallen wird. Das wird Gott machen. Und die Hure verbrennen, das machen die Menschen. Also man muss diese zwei Gerichte über Babylon unterscheiden. Und jetzt, wir sind bald zu weit. Dann kommt in Kapitel 19 das große Halleluja im Himmel. Dann wird aufgerufen, jetzt kommt die Hochzeit des Lammes im Himmel. Die Gemeinde, die Braut Christi nach 2. Korinther 11, wird dann im Himmel Hochzeit haben. Und glücklich sind all die, die eingeladen sind. Das sind die alttestamentlich Gläubigen. Die werden an der Hochzeit der Gemeinde im Himmel eingeladen sein. Und dann, ab Vers 11, wird beschrieben, wie der Herr Jesus aus dem Himmel kommt. Zusammen mit allen Gläubigen. Er auf einem weißen Pferd und alle Gläubigen auch auf weißen Pferden. Das sind Cherubim, Engel, die in der Gestalt von Pferden erscheinen. Und dann wird eben der Herr Jesus diese Heere in Harmagedon vernichten und die Vögel werden aufgerufen zum großen Mahl. Und dann wird ausdrücklich gesagt, das Tier und der falsche Prophet, diese beiden Männer werden ergriffen und direkt in den Feuersee geworfen. Die Hölle ist bis heute leer und sie werden die ersten zwei sein, die in die Hölle gehen. Lebendig in die Hölle geworfen. Kapitel 20. Ein Engel mit einer großen Kette ergreift den Satan, der stärker. Ein Engel kann stärker sein. Er greift den Satan, bindet ihn und verschließt ihn im Abyssos für 1000 Jahre. Er kann nicht mehr wirken. Dann werden alle Überlebenden der Drangsalszeit werden vor dem Gerichtsthron des Herrn Jesus erscheinen zum Gericht der Lebendigen. Und nur die wahren Gläubigen werden dann ins tausendjährige Reich eingehen. Aber aus allen Völkern. Und da werden auch die Märtyrer aus der Gerichtszeit werden auferstehen und werden das tausendjährige Reich auch miterleben. Es gibt eben insgesamt 4 Phasen in der ersten Auferstehung. Und das wird dann eben die 4. Phase sein. Und dann sagt Offenbarung 20, 1000 Jahre wird der Herr Jesus dann regieren. Das wird nur ganz kurz beschrieben, weil das tausendjährige Reich im Alten Testament ausführlich beschrieben ist. Darum wird das hier kurz beschrieben. Der Herr Jesus wird von Jerusalem aus in Frieden über die ganze Welt regieren. Aber am Schluss der 1000 Jahre wird der Teufel noch einmal losgelassen werden aus dem Abyssos. Und dann wird er weltweit Menschen zum Aufstand verführen. Nicht wahr? Es werden zwar nur Gläubige ins tausendjährige Reich kommen, eine unzählbare Schar. Aber die werden Kinder haben. Und die Kinder werden sich nicht automatisch bekehren. Obwohl sie wissen, es ist die Wahrheit. Und sie sehen Jesus Christus in Jerusalem, wie er regiert. Es geht nicht automatisch. Und solche Nachkommen werden sich dann durch den Teufel nochmals verführen lassen. Ein riesiger weltweiter Aufstand und die gehen dann auf Jerusalem los. Aber dann kommt Feuer vom Himmel und wird sie vernichten. Und der Teufel wird dann in den Feuersee geworfen. Dann wird das Weltall aufgelöst werden und der Jesus sitzt auf dem großen weißen Thron. Der Himmel und die Erde entflieht und dann werden alle ungläubig Verstorbenen abkeien. Vor dem großen Thron erscheinen. Und Bücher werden geöffnet, alle ihre Taten sind aufgezeichnet und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Auch das Buch des Lebens wird geöffnet. Gott hat alle Menschen eingeschrieben ins Buch des Lebens, am Anfang der Welt, weil er alle retten möchte. Aber all die Menschen, die in ihrer Lebenszeit sich nicht bekehren, die werden dann gelöscht. Und dieses Buch wird dokumentieren, ihr habt nicht gewollt. Gott wollte sie schon. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen. Und dann kommt Offenbarung 21, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das neue Jerusalem kommt dann vom Himmel herab. Und das ist die Gemeinde. Das ist eine symbolische Beschreibung. Das neue Jerusalem, die Braut Christi, ist die Gemeinde. Da sind natürlich manche traurig und denken, oh, ich habe immer gedacht, es gibt eine solche schöne Stadt mit goldenen Straßen im Himmel. Natürlich gibt es die. Nur heißt die anders. Das ist das himmlische Jerusalem. In Hebräer 11 und 12. Diese Stadt gibt es. Und die entspricht diesen Maßen, die man da in Offenbarung 21 findet, symbolisch auf die Gemeinde angewendet. Aber diese Stadt wird im Himmel bleiben. Die kommt nie herab. Aber die Gemeinde wird dann aus dem Himmel herabkommen, um über die neue Erde zu regieren. Aber die im Feuersee sind, werden ewig dort sein. Und dann wird ausführlich das neue Jerusalem beschrieben, diese herrliche Stadt. Aber eben weil wir nur eine Übersicht machen, gehen wir nicht darauf ein, auf all diese Herrlichkeiten, all diese Edelsteine, die da erwähnt werden. Das ist ein wunderbares Thema. Wenn man das im Detail anschauen will, kann man das auf bibelklasse.de bald nachhören. Da werde ich das behandeln. Aber jetzt gehen wir wirklich zum Schluss. Am Schluss sagte Herr Jesus, ich habe diese Dinge verkündigen lassen in den Gemeinden. Und er sagt, wer jetzt noch zu diesem Buch etwas hinzufügt, wehe, die Bibel ist jetzt abgeschlossen. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen mehr. Wir haben alles hier. Die Offenbarung ist, ist der Abschluss der Offenbarung der ganzen Bibel. Und so endet das Buch im letzten Vers mit, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Das ist es, was wir brauchen. Auf unserem Weg zum nächsten Ziel, der Herr Jesus kommt für die Gemeinde. Und das könnte jeden Tag sein. Wir müssen immer denken, vielleicht heute. Und dann setzen wir auch die Prioritäten im Leben richtig. Wenn wir bereit sind für sein Kommen und wir dürfen wissen, was alles nachher kommt. Und das soll uns anspornen, um die Zeit der Gnade, die jetzt noch bleibt, auszunutzen und die Menschen einzuladen, diese Gnade des Herrn Jesus in Anspruch zu nehmen. Damit der himmlische Tempel ihnen nicht zum Fluch wird, sondern dass das Opfer des Hohenpriesters Jesus Christus ihnen zum ewigen Heil wird. Vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt, noch eine halbe Stunde darüber hinaus. Wir wollen noch zum Schluss miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir die Bibel haben und auch dieses letzte Buch, das die Bibel abrundet. Danke, dass wir dadurch dich besser kennenlernen dürfen. Deine Herrlichkeit in deiner Erniedrigung und deine Herrlichkeit in deiner Erhöhung. Und Herr Jesus, schenke du, dass dieses Buch sich wirklich segensvoll im Leben von einem jeden von uns auswirkt, so dass es uns anspornt, den Weg mit dir in Treue zu gehen. Dass auch von uns gesagt werden kann, diese folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Komm mit uns, mit einem jeden von uns und schenke uns deine Gnade und deinen Segen. Amen.